Wir erwarten bis in den Sommer hinein deutlich erhöhte Ölpreise, 100, 110 US-Dollar in unserem Basisszenario. Wir gehen davon aus, es wird keine weiteren Angriffe auf die Infrastruktur geben. Und das stabilisiert die Ölpreise. Die Risikoprämie bleibt erhöht und wird sich dann zum Jahresende hin wieder verringern.
Im Moment geht aus meiner Sicht der festere US-Dollar in Ordnung, aber die grundlegende Thematik, dass der Charakter des sicheren Hafens des US-Dollars in Frage gestellt wird, der könnte durch diese Krise, wenn sie denn mal gelöst ist, sogar noch weiter beschleunigt werden.
Herzlich willkommen zum HVB Marktbriefing. Tja, der Ölpreis ist das Maß aller Dinge geworden in diesen Tagen. An den Tankstellen, aber auch für Ökonomen, Anlagestrategen und Investoren gilt das. Der Krieg am Golf geht in die vierte Woche und vor allem die Finanzmärkte zeigen sich bisher überraschend robust angesichts der akut werdenden Ölversorgungskrise durch die Blockade der wichtigen Meerenge von Hormuz zwischen Iran und der arabischen Halbinsel. Inzwischen ist der Krieg in eine neue Phase eingetreten, kann man sagen. Die Gegner USA und Israel einerseits und Iran andererseits haben angefangen, Öl- und Gasförderanlagen direkt unter Feuer zu nehmen, unter anderem in Katar, das weltweit größte Erschließungsgebiet für die Flüssiggasproduktion. Das Ergebnis heute am 19. März um 13.30 Uhr, ein Ölpreis von etwa 114 Dollar pro Barrel. Was ist nun mit dieser Zuspitzung weiter zu erwarten? Ökonomisch, aber auch an den Märkten. Jede Menge aktuelle Expertenanalyse ist gefragt. Bei der raschen Entwicklung der Ereignisse. Zeit dafür haben sich dankenswerterweise genommen Christian Stocker als leitender Aktienstratege und Philipp Kistakis als Chief Investment Officer der HVB. Ich grüße euch zunächst mal.
Ja, hallo zusammen.
Hallo.
Philipp, die erste Frage geht an dich. Der Iran-Konflikt, in dem ja auch viel menschliches Leid zu beklagen ist, geht nun in die vierte Woche. Ölpreis auf, ich würde mal sagen, ziemlich im Alarmniveau von 114 Dollar. Erste Länder, vor allem in Asien, haben begonnen, Öl zu rationieren, aber auch ein EU-Land verknappt schon den Treibstoffverkauf. Wer alt genug ist, kennt noch die autofreien Sonntage aus der ersten Ölkrise der 70er Jahre. Was hat sich denn nun aus deiner Sicht kurzfristig makroökonomisch verändert durch die ja nun doch schon ziemlich akut werdende Energiekrise?
Ja, was sich verändert hat, ist der Ausblick. Die sozusagen harten makroökonomischen Daten, die sind natürlich noch nicht betroffen. Das dauert noch ein bisschen, bis man da entsprechende Implikationen sieht. Aber es ist klar, dass zunehmend unklar wird, wann der Energiefluss wieder aufgenommen werden kann. Ja. Und das ist ja das, worum es geht. Und unsere grundlegenden Überlegungen, auch die Prognosen und die Aussagen, die in den vergangenen beiden Podcasts Andreas gemacht hatte an dieser Stelle, die sind natürlich noch gültig. Jetzt haben wir am gestrigen Tage gehört, dass Angriffe sowohl Israel auf iranische Gasanlagen als auch dann der Iran auf ein großes Gasfeld in Katar vorgenommen hat. Das bringt natürlich jetzt die Frage, wie lange werden denn möglicherweise Auswirkungen sein, selbst wenn die Kampfhandlungen zu Ende sind? Das wird zunehmend unklar und das bedeutet dann natürlich, dass die Märkte zunehmend Risikoprämie entsprechend einpreisen. Sollte das Ganze relativ zeitnah, wir sprechen jetzt irgendwie hier von wenigen Wochen vorbei sein und keine langfristigen Lieferprobleme nach sich ziehen, dann würde das auch nur einen kurzen Effekt haben und keine großartigen makroökonomischen Auswirkungen haben. Aber wenn es natürlich länger dauert und insbesondere der Energiefluss länger unterbrochen ist, dann sieht die Lage anders aus.
Christian, die HVB-Analystenteams haben ihre Ölpreisprognose ja angehoben als Reaktion auf die Zuspitzung des Konflikts. Wie blickt ihr nun auf den Ölmarkt und was bedeutet das in einer ersten Einschätzung von dir für die Aktienmärkte? Sehen Investoren die dramatische Dimension dieser Energiekrise eigentlich realistisch oder wird das alles noch viel zu leicht genommen?
Ja, wie Philipp gerade gesagt hat, die Risikoprämie für Energie, für Öl und Gas hat sich erhöht und im jetzigen Umfeld. Da müssen wir natürlich auch entsprechend reagieren. Wir erwarten bis in den Sommer hinein, also zumindest noch für das zweite Quartal, deutlich erhöhte Ölpreise, die in dem Bereich sein werden 100, 110 US-Dollar in unserem Basisszenario und dann zum Jahresende hin wieder eine Beruhigung. Im Risikoszenario sollte also die Angriffe weitergehen auf Öl- und Gasförderanlagen, dann kann es durchaus auch sein, dass es Richtung 130 US-Dollar pro Barrel geht. Also noch über das Niveau hinaus, das wir vor zwei Wochen am Montag gesehen haben. Man muss sagen, die Lage in Hormuz bleibt schwierig, aber wir gehen davon aus, es wird keine weiteren Angriffe auf die Infrastruktur geben. Und das stabilisiert die Ölpreise. Die Risikoprämie bleibt erhöht und wird sich dann zum Jahresende hin wieder verringern. Mhm. Auf deine Frage, ob die Anleger und Anlegerinnen aktuell naiv sind oder eher realistisch. Ich denke, naiv sind sie nicht. Der Ölpreis ist gestiegen. Das zeigt, dass die Märkte nicht naiv reagieren, sondern realistisch angepasst auf die aktuelle Situation. Die Aktienmärkte reagieren auch, aber nicht übertrieben negativ. Die aktuellen Preise spiegeln die Unsicherheit wider. Mhm. Aber das weitere Szenario sollte klar sein, dass wir in die zweite Jahreshälfte hinein eine Deeskalation bekommen. Die zentrale Frage ist jetzt, ist der Schaden wirklich so dramatisch, dass es zu Einschränkungen in den Öllieferungen kommt, nach den jüngsten Angriffen auf Iran und auf die angrenzenden Länder? Ich denke mal, es ist einigermaßen handhabbar und wird keine langfristigen negativen Folgen haben. Mhm. Aber was für die Märkte auch noch ganz wichtig ist, speziell für die europäischen Märkte, hatten wir vor 2 Wochen schon mal thematisiert, rund 60% unserer Flüssiggaslieferungen kommt aus den USA. Ja. Hier haben wir keine Knappheiten. Die Preise sind aktuell nicht höher, als wir sie Anfang 2025 oder auch Mitte 2023 hatten. Während im Hochpunkt der Ukraine-Krise hatten wir rund 6-mal höhere Preise im Gas. Ja. Mhm. Also es zeigt schon mal, die Infrastruktur bei den Gaslieferungen, die ist angepasst und relativ robust. Und wie gesagt, für Europa sind die Gaspreise entscheidender als die Ölpreise. Das dämpft den negativen Effekt schon und deswegen reagieren die Aktienmärkte auch relativ besonnen.
Öl steckt ja in fast jedem Produktionsprozess in den Industrieländern. Wenn sich der Preis verteuert, steht damit ja auch immer die Frage nach mehr Inflation im Raum, die ja von den Notenbanken gerade erst wieder einigermaßen gezähmt werden konnte. Philipp, die Fed hat sich nun schon aktuell positioniert. Die US-Notenbank hat erstmal den Zins nicht weiter gesenkt, weil sie offenbar das Inflationsrisiko durch die Ölkrise sieht. Was die EZB macht, wissen wir zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Frage an dich, wie stark haben Investoren denn überhaupt den Faktor Inflation durch diese Ölkrise auf den Schirm?
In den Zinsmärkten ist da schon einiges passiert. Mhm. Also die Erwartungen für die Zinssenkungen der Federal Reserve sind nach hinten rausgeschoben worden. Und das ist auch das, was Jay Powell gestern in seiner Pressekonferenz nochmal unterstrichen hat. Also man würde sich das jetzt erstmal anschauen und solange nicht klar ist, welche Auswirkungen das hat, würde man jetzt keine Zinssenkungen vornehmen können. Gucken wir uns mal die marktbasierten Erwartungen an. Dann sind diese Zinssenkungserwartungen deutlich nach hinten rausgeschoben worden. Der Markt preist jetzt eine erste Zinssenkung vollständig ein, im Herbst 2027 für die amerikanische Zentralbank. Für die EZB ist eigentlich auch schon klar, dass nichts passieren wird heute. Mhm. Aber die EZB hat auch im Vorhinein schon klar gemacht, dass sie eben vorsichtig ist. Sie möchte auf alle Fälle verhindern, dass die Inflationserwartungen ansteigen. Es ist ja klar, die EZB kann gegen den Einflussfaktor des höheren Energiepreises nichts ausrichten. Nur weil die EZB oder die Federal Reserve oder irgendeine andere Zentralbank die Zinsen anhebt oder nicht senkt, wird sich ja der Krieg nicht verändern oder beenden lassen. Was sie aber natürlich machen kann, ist verhindern, dass es so Zweitrundeneffekte gibt oder zumindest diese Zweitrundeneffekte abbremsen. Und darauf hat sie schon signalisiert, dass sie eben nicht lange zuschauen wird und hat damit eben auch aus dem großen Inflationsschub aus dem Jahr 2022 gelernt. Die EZB schaut üblicherweise auf marktbasierte Inflationserwartungen. Da gibt es einen Indikator, auf den auch die Investoren dann gucken. Das ist die sogenannte 5-Year Forward Inflation, also sozusagen der durchschnittliche Inflationserwartung über einen Zeithorizont von 5 Jahren in 5 Jahren. Also sozusagen von in 5 Jahren bis in 10 Jahren. Das ist so ein marktbasierter Indikator. Der ist ein bisschen angestiegen, so von 2,05% erwartete Inflation auf 2,15, also ungefähr 10 Basispunkte. Wenn man es vergleicht, in 2023 war der Peak bei diesem Indikator bei 2,7% etwa. Sicherlich wird die EZB das beobachten, aber wenn sie eben Anzeichen dafür hat, dass das Ganze länger dauert und tatsächlich sich das Risiko von sogenannten Zweitrundeneffekten einstellt, dann würde sie entsprechend reagieren.
Noch eine kleine Begriffsklärung. Unter Zweitrundeneffekten versteht man, wenn einer Inflationsentwicklung entsprechende Lohnforderungen folgen, die wiederum zu Inflation führen. also wenn dadurch eine sogenannte Lohnpreisspirale entsteht. Christian, was würde denn mit den Aktienmärkten passieren, wenn die EZB nun doch deutlich die Zinsen wieder anhebt, um einem neuen Inflationsschub in Euroland gleich frühzeitig den Stecker zu ziehen? Was würdest du da erwarten?
Die zentrale Frage dabei ist sicherlich, was ist eine deutliche Zinserhöhung? Mhm. Unter deutlicher Zinserhöhung würde ich sagen 100 Basispunkte. Also ja. 4 Zinserhöhungen in Folge, das wäre sicherlich deutlich. Davon gehen wir nicht aus. Unser Szenario ist ja, dass wir einen Inflationsanstieg haben werden auf rund 3%. Temporär. Inflation wird ja immer auf Jahresbasis gemessen. Das heißt, in einem Jahr nach unseren Szenarien ist die Inflation ja deutlich niedriger. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die EZB 1 bis 2 Zinserhöhungen macht im Vorfeld, um genau das zu verhindern, was Philipp gerade erwähnt hat mit höheren Inflationserwartungen. Aber 1 bis 2 Zinserhöhungen, das ist für die Märkte durchaus auszuhalten, weil wichtig ist für die Aktienmärkte, was machen die längerfristigen Zinsen? Und da erwarten wir uns kaum einen stärkeren Anstieg, weil eben die Ölpreisbelastungen nur temporär sind. Und solange die Inflationserwartungen einigermaßen im Griff bleiben, durch mögliche EZB-Aktionen, wird es keinen Anstieg der längerfristigen Zinsen geben und von daher auch keine nennenswerten Belastungen für die Aktienmärkte.
Eine Frage ist ja, wie stark sich der Ölpreisschock oder der möglicherweise einsetzende Inflationsschub auf die Aktienmärkte auswirkt. Eine andere Frage ist, wie lange ein solcher Ölschock die Märkte negativ beeinflussen dürfte. Und das hängt natürlich von der Dauer des Iran-Kriegs ab, ist klar, aber eben auch davon, wie lange die Straße von Hormuz noch dieser enorme Flaschenhals für die Energieversorgung bleibt. Wie siehst du da mittelfristig die Entwicklung?
Ja, leider haben wir alle keine Kristallkugel. Aber wenn man so mal verschiedene Entwicklungen anschaut, die machen dann doch mit Blick auf den Sommer einigermaßen Hoffnung, dass es zu einer allmählichen Deeskalation kommen könnte. Mhm. Der Iran erlaubt beispielsweise bereits bestimmten Ländern, Öl durch die Straße von Hormuz zu liefern. Zuletzt jetzt Indien, China ist im Gespräch. Und das bedeutet natürlich, sollten asiatische Länder, befreundete Länder des Iran, wieder Öllieferungen durch die Straße von Hormuz vornehmen können, dann haben wir weniger Druck auf die Ölpreise. Wir haben eine Teildeeskalation, würde ich es mal nennen. Und wenn man so ein bisschen in die nördlichen Gebiete schaut, Richtung Irak und die kurdischen Gebiete, der Irak und die Verwaltung dieser kurdischen Gebiete haben sich darauf verständigt, durch eine Pipeline Öl Richtung Türkei zu liefern. Das entspannt auch wieder etwas den Druck. Und auch Saudi-Arabien kann durch seine Pipeline Richtung Rotes Meer Öl liefern, und zwar auch in nennenswerter Größe. Im Roten Meer haben wir zwar die Probleme seitens der Houthi-Rebellen, aber das ist nicht so groß wie in der Straße von Hormuz. Das heißt, es gibt immer wieder mal kleinere Lösungen, die sicherlich dafür sprechen, dass der Druck allmählich von Seiten der Ölknappheit abnimmt. Und was man auch nicht vergessen darf, der Herr Trump hat im November seine Midterm-Elections. Und bis dahin müsste er eigentlich versuchen, die Ölpreise, um den Druck auch in den USA von der Inflation zu nehmen und den Verbrauchern auch die hohen Benzinpreise zu ersparen. Ja. Herr Trump könnte ja sagen, er hat jetzt den Krieg gewonnen, die Ziele sind erreicht, wir gehen wieder nach Hause. Und das könnte er möglicherweise irgendwann in den nächsten Wochen auch entsprechend den Amerikanern so verkaufen. Das heißt, aus meiner Sicht, mit Blick auf die Midterm-Elections, ist es auch aus Sicht der Amerikaner im Interesse, dass im Sommer der Konflikt weitestgehend in Bezug auf die Ölpreise gelöst ist.
Wir haben in den letzten Podcasts ja auch immer wieder ein mögliches Kippen des bisher ja relativ positiven Momentums am Finanzmarkt angesprochen, einen sogenannten Minsky-Moment, benannt nach einem bekannten US-Ökonom. Das wäre also quasi ein schlagartiger Vertrauensverlust, zum Beispiel in eine Assetklasse wie Aktien. Jetzt, wo der Ölpreis doch relativ hartnäckig dreistellig zu bleiben scheint, welche Nachricht könnte einen solchen Minsky-Moment deiner Meinung nach auslösen?
Hyman Minsky hat durch seine Theorie der finanziellen Instabilität damals einiges Aufsehen erregt. Und Minsky Moment besagt, wenn über längere Zeit Belastungen ignoriert werden, das heißt, wenn die Marktteilnehmer zu stark selbstzufrieden sind, eine zu hohe Complacency herrscht, dass dann schließlich ein Punkt erreicht wird, an dem selbst kleine negative Schocks das Vertrauen zerstören können. Mhm. Und das könnte in der jetzigen Situation natürlich schon passieren, wenn ein Unternehmen, meinetwegen auch ein kleineres Unternehmen, sagt, Die Lieferketten bezüglich bestimmter Erdölprodukte sind ähnlich angespannt wie zu Zeiten der Corona-Krise, nur als Beispiel. Und auch wenn das ein unbedeutendes Unternehmen sagt, könnte Angst vorherrschen, dass das auch größere Unternehmen betrifft, die das zwar noch nicht gesagt haben, aber auch entsprechend betroffen sind. Und das könnte dann zu einer Art Panikreaktion führen. Also eine relativ unbedeutende Meldung von einem unbedeutenden Marktteilnehmer kann dann in so angespannten Situationen zu Überreaktionen auf der negativen Seite führen.
Wir hatten ja in den letzten Ausgaben noch weitere Risiken angesprochen, auf die man neben dem Iran-Krieg aktuell unbedingt achten sollte. Es gibt zum Beispiel ziemliche Unruhe in den sogenannten Private Credit Markets. Philipp, mal ganz schlicht und kurz erklärt, was ist da das aktuelle Problem? Was ist das für ein Markt und was bereitet da so große Sorgen aktuell?
Ja, Titus, Private Credit ist sozusagen das Komplement zu Private Equity. Und Credit bedeutet natürlich, dass es sich um Kredite und nicht wie Private Equity um Eigenkapitalinvestments handelt.
Ja.
Und Private bedeutet, dass es nicht öffentlich, also nicht gelistet ist. Es handelt sich also nicht um Anleihen. In einer weiten Definition wäre Private Credit auch Bankkredite, aber das ist hier nicht gemeint. Wenn man von Private Credit spricht, bezieht man sich auf was sehr Fokussiertes. Aber es geht hier eigentlich sehr fokussiert darum, dass das Kredite sind, die zum Teil an Private Equity Fonds gegeben werden, um eben Unternehmen zu übernehmen. Also bei so einem Kauf eines Private Equity Unternehmens, also sozusagen eines Private Equity Fonds von einem Unternehmen, dann setzt dieser Fonds ein bisschen Eigenkapital ein und ganz viel Fremdkapital, um das Unternehmen zu kaufen. Und dieser Fremdkapitalanteil, der ist meistens mit Private Credit gemeint. Das heißt, es geht jetzt nicht um klassische mittelständische Darlehen. Dieser Markt hat sich als Reaktion auf die Finanzkrise entwickelt, weil vor der Finanzkrise, also vor etwa 20 Jahren, waren da Banken sehr aktiv. Nach der Finanzkrise waren die Banken sehr zurückhaltend. Der Kreditanteil, der wurde dennoch gebraucht und deswegen hat man eben eigens Fonds aufgelegt, die diesen Kredit dann zur Verfügung gestellt haben.
Ja.
Das sind häufig geschlossene Fonds oder Fonds, die Konstruktionen haben, die wenig liquide sind, in denen man nicht so einfach, nicht so schnell Kapital entnehmen kann. Und da sind wir dann auch schon zum Teil bei den negativen Headlines, denn die negativen Headlines kommen zum Teil darin, dass eben diese Fonds den Bedarf von Investoren, ihr Kapital diesen Fonds zu entnehmen, nicht mehr nachkommen. Also dass ein Investor, der sein Geld da rausziehen möchte, eben nur noch einen Anteil davon zurückbekommen kann, zunächst einmal und das Ganze über eine Zeit länger gestreckt wird. Und es gibt noch andere Headlines, die das Ganze ein bisschen befeuern, denn sehr viele Unternehmen, die von Private Equity Fonds gekauft wurden, sind unter anderem so Software. Und die sind halt eben über das Thema AI Eats Software betroffen, wo sich also der ein oder andere Investor Sorgen macht, wie werthaltig denn das Businessmodell dieser Unternehmen noch ist, die von dem Private Equity Fonds mit Private Equity, aber eben auch mit Credit gekauft wurden und ob diese Unternehmen eben in der Lage sind, dann diese Kredite noch entsprechend zu bedienen. Also es handelt sich um einen ganz klar definierten Markt und es gibt eben den ein oder anderen sozusagen negativen Kontext, der bereits da ist und der führt eben dazu, dass Anleger ihr Kapital gerne abziehen möchten. Nicht, weil da vielleicht schon Probleme sind, sondern einfach nur, um Risiko rauszunehmen. Und das führt jetzt schon zu Problemen, weil eben zu viele Anleger Kapital rausziehen wollen und damit dann eben diese Fonds teilweise geschlossen werden. Alleine das kann schon zu Verwerfungen dann eben bei Bewertungen entsprechend führen. Und wenn natürlich dieses Thema Öl und Gas, Inflation, höhere Zinsen, steigende Finanzierungskosten von Unternehmen, aber eben auch AI-Software weiter Fahrt aufnimmt, dann kann dieses Thema eben sich nochmal dramatischer entwickeln.
Wie gesagt, ziemliche Unruhe in diesem Markt. Aber wie gefährlich könnte denn eine solche breit angelegte Panikattacke in diesem Marktsegment nun werden? Viele vergleichen diese Krise ja mit den zunächst auch wie einen Nebenschauplatz wirkenden Problemen mit den Subprime-Krediten, die dann 2008 letztlich eine Weltfinanzkrise auslösten.
Ich habe mich ja sehr intensiv mit der Finanzkrise auseinandergesetzt, habe auch mit einem Kollegen darüber ein eher akademisches Buch geschrieben. Das ist jetzt übrigens kein Aufruf, dieses Buch zu kaufen. Das ist meines Wissens vergriffen und das ist auch schon ein bisschen zu alt. Es ist nämlich kurz vor dem gemeinhin als Minsky-Moment definierten Moment in der Subprime-Krise rausgekommen. Das war die Pleite von Lehman und wir sind mit unserem Buch kurz vorher rausgekommen. Aber wir haben damals schon die wesentlichen Faktoren identifiziert, die eben dafür verantwortlich sind, dass so ein Thema wie die Subprime-Krise eben ein systemisches Thema werden kann. Und das ist eben Leverage, also Hebel, Fremdkapitaleinsatz. Und insbesondere dann, wenn sozusagen die zugrunde liegenden Kredite auf Bilanzen lagern, die keine hohe Risikotragfähigkeit haben. Und das ist eben in der Vergangenheit, zu Zeiten vor der Finanzkrise, bei den Banken der Fall gewesen. Eine Bankbilanz hat gemessen zur Bilanzsumme, insbesondere vor der Finanzkrise, relativ wenig Eigenkapital gehabt. Und das bedeutet, die befürchteten Verluste, die zum Teil gar nicht eingetreten sind, hat es dann bei einigen Banken, aber auch bei gehebelten Vehikeln wie ABS-Strukturen und so weiter zu Verlusten geführt. Und die haben sich dann sozusagen über das Engagement von Banken in diesen Krediten in das Bankensystem hineinentwickelt. Und das ist jetzt anders, denn wie ich bereits gesagt habe, diese Private Credit Fonds sind ja als Reaktion darauf entstanden, dass die Banken ihre Bilanzen eben für diese Art von Kreditengagement nicht mehr in dem Maße zur Verfügung gestellt haben, wie das vor der Finanzkrise der Fall war. Das bedeutet also, dass ich jetzt nicht davon ausgehe, dass wenn sich dieses Thema tatsächlich verschärfen sollte und tatsächlich in einem größeren Maß Kreditverluste auftreten, auch das ist noch nicht klar. Also, dass die Kreditverluste vermutlich in diesen Fonds ansteigen werden, das erscheint wahrscheinlich. Die Frage ist, wie stark steigen sie an? Und selbst wenn sie so stark ansteigen würden, dass hier tatsächlich Probleme in diesen Fonds entstehen würden, dann würde das eben noch nicht bedeuten, dass wir hier eine systemische Krise bekommen. Denn wie gesagt, die sind außerhalb der Bankbilanzen. Vielleicht sind auch Bankbilanzen zum Teil davon betroffen, weil es Banken gibt, die da sich entsprechend engagiert haben. Aber eben die Eigenkapitalrichtlinien wurden deutlich verschärft in den letzten 20 Jahren und haben eben dazu geführt, dass hier die Banken in der Lage sind, solche Verluste auf ihren Bilanzen aushalten können. Also das ist ein wichtiges Thema und wird sicherlich auch die Märkte beschäftigen. Aber es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass so etwas Ähnliches passiert wie in der Finanzkrise, weil einfach das Bankensystem ganz anders in dieses Thema involviert ist, als das eben in der Finanzkrise der Fall war.
Noch ein Wort zum Dollar von euch. In der aktuellen Analyse, der US-Dollar zählt ja zu den Wertgewinnern in dieser Phase des Iran-Konflikts. Ist die Währung also doch der klassische sichere Hafen in Krisenzeiten, wo es doch vor dem Iran-Krieg lange eher abwärts ging mit dem Greenback?
Ja, Titus, ich habe ja in unserem ersten Podcast zum Iran-Krieg gesagt, das erste, worauf ich geguckt habe am Montag in der Früh, ist, ob der US-Dollar fester geht, also ob der seiner Rolle als sicherer Hafen gerecht wird.
Genau.
Und das war damals aus meiner Sicht auch so. Jetzt frage ich mich allerdings, ob der US-Dollar fester gegenüber dem Euro und vielen anderen Währungen ist, weil er seiner Rolle als sicherer Hafen gerecht wird oder weil einfach die US-Wirtschaft weniger betroffen ist. Also, sag mal, dahinter steht die Frage, ist der US-Dollar fester geworden oder haben sich die anderen Währungen abgeschwächt?
Ja.
Und ich tendiere ein bisschen eher zu der letzteren Interpretation. Da spielt natürlich auch eine Rolle, dass die grundlegenden Probleme, die übers letzte Jahr insbesondere, aber auch dieses Jahr aufgetreten sind und als Begründung dafür hergehalten haben, warum der US-Dollar schwächer gewesen sind, die sind alle noch da. Und die werden durch diesen Krieg zum Teil sogar noch verschärft. Also zum Beispiel die hohe Staatsverschuldung der USA und die steigende Staatsverschuldung der USA, das ist ein Thema. Dann haben wir gerade schon über Unternehmensthemen gesprochen, Private Credit, aber auch mögliche Blasen bei KI oder dieses Thema AI Eats Software spielt da auch eine Rolle. Und natürlich die Tatsache, dass die aktuelle amerikanische Regierung alte Gewissheiten eingerissen hat und damit auch tragende Pfeiler der Rolle der US-Wirtschaft in der globalen Wirtschaft eben beeinträchtigt oder beschädigt hat. Das deutet insbesondere in die Richtung unsere Abhängigkeit als Europäer zum Beispiel von der amerikanischen Rüstungsindustrie, aber auch von der IT oder vom amerikanischen Finanzwesen. Das heißt, wenn wir uns, und das wurde ja unter anderem auch in Davos thematisiert, sukzessive von den USA entfernen, und dieser Krieg in dem Iran wird ja vermutlich diese Entwicklung nochmal verstärken, dann bedeutet das eben, dass die Probleme, die wir hatten und die dazu geführt haben, dass der US-Dollar schwächer gegangen ist, weiter bestehen und möglicherweise verschärft werden. Und das Thema US-Staatsverschuldung, das wird vermutlich durch diesen Krieg auch nochmal befeuert werden. Denn dieser Krieg ist ziemlich teuer, was dazu führen kann, dass der Finanzminister zusätzliche Schulden aufnehmen muss. Und wenn dann die Finanzierungskosten steigen, könnte es sein, dass die Zentralbank dagegen arbeiten möchte. Und das könnte eben dann zu einem weiteren Vertrauensverlust in den US-Dollar führen. Also im Moment geht aus meiner Sicht der festere US-Dollar in Ordnung. Aber die grundlegende Thematik, dass der Charakter des sicheren Hafens des US-Dollars in Frage gestellt wird, der ist aus meiner Sicht nach wie vor vorhanden und könnte durch diese Krise, wenn sie denn mal gelöst ist, sogar noch weiter beschleunigt werden.
Mhm. Christian, der Dollar ist ja auch eine wichtige Randgröße für alle Investoren, die sich in Emerging Markets umschauen, also sich mit Anlagemöglichkeiten in den schneller wachsenden und sich schneller entwickelnden Volkswirtschaften beschäftigen. Was bedeutet der Dollaranstieg durch den Iran-Krieg denn für diese Assetklasse aus deiner Sicht?
Grundsätzlich, wenn der US-Dollar wirklich stärker sein sollte, dann wäre es eher mal eine Belastung für die Emerging Markets. Aber wir gehen ja davon aus, dass der US-Dollar strukturell mittel- bis langfristig eher zur Schwäche neigen wird. Und das ist eher mal wieder ein positives Zeichen für die Emerging Markets. Zwei Fakten sprechen dafür, dass der strukturelle Trend hin zu den Emerging Markets nicht abgebrochen ist. Er ist vielleicht bloß unterbrochen, aber nicht abgebrochen. Wenn man sich die Jahresperformance der Emerging Markets anschaut, die Emerging Markets sind 8% im Plus immer noch seit Jahresanfang. Deutlich mehr als alle anderen Marktregionen. Und gerade auch als zweiter Punkt, die letzten 3 Wochen, die haben gezeigt, dass an Tagen, an denen Zwischenerholungen stattfinden, das heißt an festeren Tagen, an denen sich die Kurse an den Märkten wieder erholen, dass da die Emerging Markets überproportional gute Steigerungen haben werden. Das heißt, der strukturelle Trend hin zu den Emerging Markets ist intakt. Und die Themen, die die Emerging Markets treiben, die sind ja auch weiterhin intakt. In Asien, da ist der Technologiesektor sehr stark treibend. Künstliche Intelligenz in Asien ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da gibt es sehr viele Firmen, die im gesamten Bereich KI sehr, sehr stark positioniert sind. Und das bietet natürlich auch Alternativen zu den hochbewerteten US-Werten. In Lateinamerika ist das Rohstoffthema dominierend. Auch hier der strukturelle Trend zu den Rohstoffen bleibt erhalten. Und in Osteuropa, die sind sehr stark im Bankenbereich, aber auch im Industriebereich vertreten. Und gerade die osteuropäischen Länder, die wachsen deutlich schneller als der Durchschnitt der EU-Länder. Also die Emerging Markets sind ein ganz klar treibender Faktor für die globalen Aktienmärkte.
Christian Stocker und Philipp Gistakis waren das mit einem Update zum aktuellen Iran-Konflikt. Der Ölpreis ist, wie gesagt, derzeit das Maß aller wirtschaftlichen Dinge. Ihn haben von den Notenbankchefs bis zu den Aktienstrategen alle, die mit Finanzmarkt und Wirtschaft zu tun haben, auf der Liste. Und auch wir behalten ihn unbedingt weiter im Auge. Danke an unsere Experten. Wir sind wieder am 7. April mit einer regulären Ausgabe für Sie am Start zu einem ähnlich wichtigen Thema, nämlich zur Wahl in Ungarn. Dann mit der HVB Ungarn-Expertin Esther Gargian direkt aus Budapest, möglicherweise auch zwischendurch mit einem weiteren Update zur Iran-Krise. Ich hoffe, Sie fühlen sich nun auf dem neuesten Stand und können als Anleger entscheiden. Schreiben Sie uns an markt-briefing@unicredit.de. Es sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Christian Stocker,
Philipp Gistakis
und Titus Kroder.